So, ich lese uns den Predigttext. Der Predigttext steht in 2. Timotheus 2, die Verse 23 bis 23. Ach, ist das so? Nee, das hat sich doch verschoben, aber okay. Dann lese ich einen anderen Text. Dann sind es die Verse 10 bis 17. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Soweit das Wort Gottes.
Danke. Ja, auch ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch die Zuschauer am Monitor, im Livestream und auch alle die das später sich einmal im Internet anschauen werden. Nun, es ist immer das Allerbeste, wenn wir über Vorbilder nachdenken, wenn wir uns da unseren Herrn Jesus Christus als Vorbild nehmen, weil er der Einzige war, der wirklich in allem vollkommen ist und auch gewesen ist, als er als Person hier auf dieser Erde gewandelt ist. Und dennoch ist es so, dass wir als Menschen nicht davor frei sind, auch andere Menschen, zumindest zum Teil, als Vorbilder zu haben. Zumindest in einigen Punkten ihres Lebens oder was sie erreicht haben oder wie sie von Gott geführt wurden. Da haben wir dann eben auch Menschen als Vorbilder. Und das ist auch keine Sünde. Aber es ist schon wichtig, dass diese Menschen geistliche Menschen sind, dass sie wirklich wiedergeborene, gläubige Christen sind und dass wir uns dabei vielleicht auch wirklich von Gott leiten lassen, dass wir uns nicht alles, wenn es um Menschen geht, im Gegensatz zum Herrn Jesus Christus, da können wir uns wirklich alles zum Vorbild nehmen, aber dass wir uns bei Menschen wirklich, dass wir genau hinschauen und da, wo wir sie als Vorbilder haben, auch wirklich darüber nachdenken, ob da, wo wir sie uns als Vorbilder nehmen, ob das auch mit der Schrift dann übereinstimmt. Hier sehen wir, dass Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus sagt, dass er ihn sich als Vorbild nehmen darf, sogar nehmen soll, aber er betont dabei auch ganz bestimmte Punkte und Aspekte, worin er sich ihn als Vorbild nehmen soll. Nachdem der Apostel Timotheus in den Versen 1 bis 9 des dritten Kapitels, von denen wir in der letzten Woche ja gehört haben, nachdem er ihm mitgeteilt hat, dass mit fortschreitender Zeit, und wenn die Bibel von fortschreitender Zeit spricht, dann ist damit immer und grundsätzlich gemeint, auf die Wiederkunft des Herrn wird hingewiesen, auf fortgeschrittene Zeit bedeutet immer fortgeschritten auf die Wiederkunft des Herrn. Und mit fortschreitender Zeit werden starke Veränderungen kommen. Und hier in diesem, unserem Abschnitt fährt er nun fort und erinnert Timotheus eben daran, wie ich nun erwähnt habe, dass er gut daran getan hat, sich als menschliches Vorbild ihn genommen zu haben. Und es ist dabei wirklich ganz, ganz wichtig, dass sich Paulus auch nicht als einen rundherum perfekten Menschen darstellt, wie es allein der Herr Jesus war, sondern er nennt ihm deutlich die Punkte, in denen Timotheus sich Paulus als Vorbild nehmen sollte. Und Timotheus hat sich Paulus auch in diesen Punkten als Vorbild genommen. Und da ist noch auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach sehen, ob Menschen, die wir uns vielleicht als Vorbild genommen haben, ob sie wirklich unter dem Segen Gottes stehen und das, was sie tun, wirklich auch in Übereinstimmung mit der Schrift steht. Nun, Paulus betont diese Punkte und ich möchte auf diese Punkte auch eingehen. Er soll sich ihnen als Vorbild nehmen in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen und in den Leiden. Timotheus selber war es nun wichtig, dass er genau das, was er von Paulus bezüglich an Lehre aus den Schriften erfahren hatte, auch so weitergibt. Und auch in der Lebensführung war Paulus Timotheus ein Vorbild, nicht nur in der Wortverkündigung, sondern seine ganze Lebensführung unterstellte er dem Herrn Jesus. Und es war ihm wichtig, dass er auch außerhalb von Lehre und Verkündigung ein Leben führte, das Gott ehrte und den Menschen nicht vorsätzlich Grund zum Anstoß gegeben hat. So arbeitete Paulus zum Beispiel zum Teil auch als Zeltmacher sogar für seinen Lebensunterhalt. Im Vorsatz, was hier auch genannt ist, das sollten wir so verstehen, dass Paulus immer und in allem den Herrn Jesus die Ehre geben wollte und er vorsätzlich, also wirklich überlegt und geplant, nie etwas sagte oder tat, was den Herrn verunehren würde oder was auch später den Gemeinden oder auch der universellen Gemeinde schaden würde. Im Glauben bedeutet, dass Paulus völlig von der Wahrheit des Wortes Gottes als Gesamtes überzeugt war, wie auch von dem, was er im Auftrag des Herrn predigte. Langmut. Paulus bezeichnet sich hier als einen Menschen, der durch Gottes Wirken an ihm und an seinem Herzen ruhig, beherrscht, nachsichtig ertragen und auch abwarten konnte. Liebe. Paulus hat in vielen Situationen wirklich glaubhaft bewiesen, dass er die selbst erfahrene Liebe Gottes auch in gleicher Weise an andere weitergeben konnte, sie wirklich praktizieren konnte. Standhaft ausharren. Paulus hatte es gelernt, unter anderem an bestimmten Orten, trotz vielfach sehr unangenehmer Umstände zu bleiben, geduldig seine Arbeit zu tun und wirklich bis zum Ende, das heißt bis sein Auftrag an den jeweiligen Gemeinden oder Punkten beendet war, bis Gott ihm mitteilte, jetzt ist hier deine Aufgabe erledigt. Und so lange blieb er dort und er konnte eben auch die Ergebnisse, die am Ende seines Dienstes standen, konnte er als von Gott gegeben akzeptieren. Auch wenn nicht immer alles so lief, wie er sich das vielleicht von seiner menschlichen Art her vorgestellt hatte. Er hat sie stehen gelassen und dann sehen wir, dass Paulus immer wieder auch die Gemeinden, die er im Namen Gottes gründen sollte und gegründet hat, immer wieder besucht hat, immer wieder nachgearbeitet hat. Und daher haben wir ja auch viele seiner Briefe in der Bibel als ein von Gott gegebenes ewiges Erbe, an denen wir uns auch für diese Ortsgemeinde orientieren sollen. In den Verfolgungen. Paulus nahm es aus der Hand des Herrn an, dass wahrhaftige, schrifttreue Verkündigung und dazu natürlich auch ein passender Lebenswandel in dieser Welt nicht ohne Folgen und das bedeutet nicht ohne Verfolgung bleiben wird. Und viele Geschwister haben diese Erfahrung bis hinein in unsere Zeit ebenfalls machen müssen oder machen sie heute vielleicht sogar. In den Leiden. Nicht jeder Christ wird vielleicht in der Art zu leiden haben, wie es dem Apostel bestimmt war. Doch wir alle werden, wenn wir wahrhaftige, christustreue Nachfolger sind, dann werden wir leiden. Das erschreckt vielleicht den einen oder anderen, aber es ist eine Tatsache. Christen werden leiden. Und auch wir hier in Europa bekommen ganz langsam, aber in immer größeren und in aller Kürze aufeinanderfolgenden Schritten bekommen wir etwas davon mit, was Leid, was Verzicht, was Opferbereitschaft bedeutet, was viele Geschwister weltweit vor uns bereits in ihren Ländern und auf anderen Kontinenten erlebt haben. Wer die Apostelgeschichte liest, der bekommt in den Kapiteln 13 bis 14 einen guten Eindruck davon, was Paulus meint, wenn er unter anderem von seinen Verfolgungen und von Leiden spricht. Paulus wurde mehrfach nicht nur geschlagen, dass er, sag ich mal, einen Schlag bekommen hat, sondern Paulus, wir können da wirklich von Misshandeln sprechen, was er erduldet hat, körperlich. Paulus hat mehrfach auch die Flucht ergriffen. Nicht, weil er von etwas geflohen ist, sondern weil Gott ihm aufgetragen hat, diese Orte wirklich fluchtartig zu verlassen. Warum? Weil sein Dienst noch nicht beendet war. Und er konnte diesen Dienst, den Gott ihm aufgetragen hat, nur weiterführen, indem er von einigen Orten zu einem von Gott festgelegten Zeitpunkt flüchten sollte. Also wenn es auch bei Paulus um Flucht ging, denn nicht, weil er sich vor etwas so gegraut hat oder dass er so viel Angst hatte, dass er die Flucht ergriffen hat, sondern Gott hat es dann ausdrücklich angeordnet. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Wir ergreifen nicht die Flucht, sondern wir gehen oder fliehen, wenn Gott es anordnet. Und wer weiß, ihr Lieben, wir haben vor ein paar Jahren noch gedacht, das werden die Menschen in Europa nicht mehr erleben, aber vielleicht werden wir es doch noch erleben. Ich weiß es nicht, aber ich kann euch nur sagen, wenn Gott es anordnen sollte, dass du oder ich oder wir fliehen sollen, dann wird er es uns nicht irgendwann, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, wird er uns durch seinen Geist das zeigen, die Aufforderung geben und er wird auch den Weg ebnen, dass wir fliehen können. Das hat er immer wieder bewiesen in der gesamten Schrift, vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Aber eben, Paulus hat sogar Steinigung erfahren. Das könnt ihr alles in Apostelgeschichte 13 bis 14 könnt ihr nachlesen. Einmal war es so weit, dass er da, es heißt, die Jünger umringten ihn und sie sind davon ausgegangen, dass er mausetot war. Aber was passierte? Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Salopp ist eigentlich nicht meine Art. Aber er ist aufgestanden, hat so gemacht und hat seinen Dienst weitergetan. Warum? Weil er so ein muskelbepackter Kerl war, das alles aushalten konnte? Nein, weil Gott es wollte, dass selbst Steine ihn nicht umbringen konnten, sondern er immer noch seinen Dienst weitertun sollte. Und deswegen, ihr Lieben, dein Leben und mein Leben, das hört immer erst auf, wenn Gott sagt, dein Dienst für mich ist beendet, er ist erfüllt. Jetzt darfst du in die Herrlichkeit kommen. Das ist das, was auch uns erwartet und was auf uns wartet. Aber Paulus und auch den anderen Aposteln, ist es ihnen dabei anders ergangen, ganz besonders ergangen? Wenn wir einmal an unseren Herrn Jesus denken, den Sohn Gottes, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er kam vom Himmel und was hat ihn hier erwartet? Wir lesen, er kam in das Seine und er wurde fröhlich von allen akzeptiert, oder? Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und was hat der Herr Jesus alles erduldet? Verleumdung. Der Sohn Gottes, der alles weiß. Er wurde verleumdet. Verspottet. Stellt euch mal vor, Der Herr Jesus, lass uns das noch mal so ein bisschen vor Augen führen, der Herr Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und da wagen es einige, die da unten lang gingen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab, dann wollen wir an dich glauben. Versteht ihr, selbst ein römischer Offizier, als er sah, wie der Herr starb und vor allem mit welchen Worten, da sagt er wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Der Herr Jesus, dem Herrn Jesus wurde ins Gesicht gespuckt. Der Sohn Gottes. Er wurde ausgepeitscht und er wurde gekreuzigt. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das haben die Apostel erfahren. Und unseres Wissens nach, was die Historie uns an Informationen liefert, sind wirklich auch alle Apostel, also Urapostel und Paulus, sind den Märtyrertod gestorben, bis auf Johannes. Alle haben sie den Märtyrertod erlitten. Und wenn unser Herr Jesus selbst in Johannes 13, Vers 16 davon spricht, ich betonte das eben schon, dass der Knecht nicht größer ist als sein Herr, noch der Gesandte größer ist als der, der ihn gesandt hat, dann war damit zumindest für Paulus sehr klar, dass Verfolgung und Leiden bei einer wirklich ehrlichen und ernsthaften und schrifttreuen Nachfolge unausweichlich sind. Aber die Frage noch einmal, ist das auch dir und mir ebenfalls klar, dass sich die Dinge rasant verändern und dass sie sich rasant weiter verändern werden? Und dass es auch uns einmal treffen kann. Nun, nicht jedem, wie gesagt, ist das bestimmt. Aber wenn es uns, dir oder mir oder dieser Gemeinde, bestimmt sein sollte, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Gott uns nicht mehr zumuten kann, er wird, als wir tatsächlich tragen können. Und Gott wird einen Ausgang schaffen nach seinem Wort, den wir ertragen können, aber vor allem, der ihn verherrlicht. Und immer wieder hat es sich gezeigt, dass wahrhaft Christusgläubige, wenn sie um des Namens Jesu willen verfolgt wurden und leiden mussten, was ist dann passiert? Es hat sie ihrem Herrn näher gebracht. Sie wurden noch enger zu ihm geführt. Und niemals hat es dann Verleumdung gegeben. Und wenn es das gab, dann war es etwas Menschliches. Und manchmal hat der Herr auch für solche Situationen viel mehr Verständnis als wir. Wenn man allerdings so manche Verkündiger hört und zuhört, dann ist Christusnachfolge nach ihren Worten eher reine Freude und purer Lebensgenuss. Tut mir leid, ich finde das so in der Schrift nicht. In Vers 12 sagt Paulus dann mehr als deutlich, dass alle wahrhaft Gläubigen und wiedergeborenen Kinder Gottes Leiden und Verfolgung erleben werden, zwar auf verschiedene Weise und in verschiedenen Graden, aber wahrhaftige Christusnachfolge ist nicht, wie fälschlich behauptet, reiner Lebensgenuss ohne Not, ohne Schwierigkeiten, ohne Krankheit und ohne Verfolgung. Aber was der Herr sagt ist, in all diesen Dingen bin ich bei euch. Bin ich, wenn ihr wiedergeboren seid, in euch. Und ihr werdet es nicht nur ertragen können, ihr werdet mich dadurch preisen und ehren und vor der Welt ein Zeugnis sein. Deswegen, wir brauchen uns nicht davor fürchten. Und ich benutze jetzt ganz bewusst dieses Wort fürchten. Gut zumute bei diesen Gedanken ist uns nicht. Und wirklich, juhu, wir werden leiden, kommt bei mir auch nicht auf. Aber diese Freude und diese Dankbarkeit und diese Gewissheit, wenn ich Christus, wenn es denn ich dazu bestimmt bin, dazu kommt, dann wird er bei mir sein, ich werde es ertragen und ich werde ihn dadurch preisen. Aber nicht, weil ich oder ihr so stark seid, sondern er in uns wird es bewirken. Darauf hat er uns sein Wort gegeben. Und wir wissen, dass der Herr Jesus niemals gelogen hat und er lügt auch nicht hier. Wir als diese aktuell lebende Generation erleben wirklich sehr genau, wie die Welt sich verändert, wie sich der allergrößte Teil der Menschen immer konkreter, Markus hat das auch angesprochen, von Gott, von seinem Wort und von seinen Geboten bewusst abwendet und dadurch folglich verroht. Sie verrohen. Und dass auch besonders die wahrhaftigen Kinder Gottes hier in Deutschland und in Europa wegen ihrer Treue zum Herrn und zur Bibel immer stärker in den Fokus der allgemeinen Gesellschaft geraten. Aber, ihr Lieben, wir wollen und vor allem dürfen auch nicht überlesen, was der Apostel in Vers 11, zweiter Teil, 11b schreibt. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und in allen hat mich der Herr vergessen? Nein. Und aus allen hat mich der Herr gerettet. Aus allem hat ihn der Herr gerettet. Und Paulus hat erst den Märtyrertod erlitten, als Gott sagte, jetzt ist dein Dienst vollendet. Und dann ist Paulus in die Herrlichkeit gegangen. Aus allem hat der Herr gerettet. Und Rettung geht nicht immer ohne Schrammen oder ohne Verletzungen. Das wissen wir. Wenn jemand Bergsteiger ist und er rutscht ab, dann wird er verletzt. Aber wenn die Rettungsdienste gut arbeiten, dann werden sie ihn retten. Oder wenn wir in Konflikte kommen, draußen, passiert irgendetwas. Und dann kommen die Gesetzeshüter und werden daraus retten. Auch sie sind natürlich alle von Gott beauftragt, das zu tun. Aber so müssen wir uns das vorstellen. Aus allem hat ihn Paulus der Herr gerettet, nicht immer ohne Verletzungen, aber am Ende doch behütet, herausgerettet. Und das dürfen auch wir für uns wirklich persönlich in Anspruch nehmen. Es wird nicht immer ohne Schrammen oder ohne Verletzungen gehen, aber doch wird der Herr retten und er wird auch wieder verbinden. Und er wird das, was man uns zugefügt hat, heilen. Es lohnt sich wirklich, die Apostelgeschichte wirklich auch unter diesem Aspekt einmal zu lesen, was die Apostel und eben auch andere wahrhaftige Christen wirklich damals schon an Schwierigkeiten, an Not, an Leid und Verfolgung erfahren haben. Und was Gott uns durch Paulus ganz konkret auch heute Morgen mitteilen möchte, ist die Tatsache, dass das, was für Paulus in Bezug auf Verfolgung und Leid gegolten hat, eben auch für uns als wahrhaftige Christusgläubige möglich ist. Und wir haben ja hoffentlich auch gelernt, wenn wir über Verfolgung der Gemeinde und von Geschwistern reden, das nicht immer nur hier auf diese Gemeinde, auf Deutschland, auf Europa zu sehen, sondern eben auf den ganzen Erdkreis. Und wenn es heißt, was bedeutet es, aus allem vom Herrn gerettet zu werden. Ich sprach eben von Verletzungen oder von Schrammen, die wir dann abbekommen können. Wenn wir uns da auch einmal Paulus anschauen, Paulus saß mehrfach im Gefängnis und die damaligen Gefängnisse, das war etwas anderes wie heute, wenn man heute teilweise mit Gefängnisinsassen ins Gespräch kommt, die aus anderen Ländern kommen oder von anderen Kontinenten und von deutschen Gefängnissen dann berichten, dann sagen sie, das ist wie Urlaub. Man bekommt dreimal Mahlzeiten am Tag, man hat Freigänge, man hat Zugang zu Medien und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen. Ich war mal im Gefängnis, nicht wegen einer Straftat, sondern ich habe dort einen Dienst getan. Und es ist schon beklemmend und bedrückend, wenn hinter dir, ich habe nachher aufgehört zu zählen, so viele schwere Türen mit einem unheimlichen Rums zugehen. Und du genau dann weißt, wenn jetzt nicht irgendjemand die Tür wieder aufmacht, dann bist du hier gefangen. Dieses sofortige Gefühl, du kannst nicht mehr frei sein, das tun, was du willst, das ist schon beklemmend. Das ist echt beklemmend. Aber trotzdem, diese Gefängnisse, in denen Paulus war und zur damaligen Zeit, das war eine andere Liga als die Gefängnisse, die wir zumindest in Deutschland kennen. Heute in anderen Ländern und Erdteilen, da sind die Gefängnisse dann wohl schon eher so, wie sie zu Paulus Zeiten gewesen sind. Aber nicht nur er, sondern auch Petrus und Johannes haben das erfahren. Sie wurden mehrfach geschlagen und ausgepeitscht. Und wenn wir einmal an Stephanus denken, der wurde tatsächlich gesteinigt und ist dann in die Ewigkeit abgerufen worden. Ja. Und ich möchte noch einmal den Fokus darauf lenken, wenn es schwierig, immer schwieriger wird für uns, dann wünschen wir uns und unsere Gebete gehen meistens in diese Richtung, Herr, mögest du bewahren, Herr, lass doch, wenn es geht, das nicht zu und wie auch immer. Ob diese Gebete immer so richtig sind oder angebracht sind, ich mache da jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Weil wenn wir einfach sehen, wenn wir die drei Freunde von Daniel einmal nehmen, also nicht von unserem Daniel, sondern von dem biblischen Daniel, wurden sie vor dem Feuerofen bewahrt? Nein, sie mussten rein. Aber was war? Haben wir nicht drei da reingeworfen? Ja, ich sehe aber vier und der eine sieht überhaupt nicht aus wie ein Mensch. Das heißt, Christus war damit drin. Und versteht ihr meinen Gedankengang? Nicht immer sofort bei allem sagen, Herr, nein, ich will nicht, lass das nicht zu, sondern sagen, Herr, wenn ich das hier durchschreiten soll, dann weiß ich und ich verlasse mich darauf. So wie du bei den Freunden Daniels im Feuerofen warst, wirst du auch jetzt in meinem Feuerofen mit mir sein. Das ist ein Gott wohlgefälliges Gebet. Denk mal darüber nach, ob, wenn es in deinem Leben vielleicht auch drunter und drüber geht oder eine bestimmte Situation dir total missfällt, du nicht sofort sagst, Herr, erlöse mich, mach das weg oder lass das, veränder das, sondern sagst, Herr, ich vertraue dir jetzt auch in dieser Not. Du bist hier genauso bei mir. Ich weiß das, ich glaube das, ich bin davon überzeugt. So wie du bei Daniels Freunden warst, so bist du jetzt auch bei mir. Und du wirst merken, du wirst großen Segen erfahren, du wirst Frieden erfahren und du wirst eine Lösung deines Problems erfahren zu der Zeit, die Gott festgelegt hat. Petrus schreibt auch in seinen Briefen zum Beispiel an die Christen in der Diaspora, das heißt in der Zerstreuung. Auch die wurden davor nicht bewahrt. Aber was passierte da? Auf der Flucht haben sie das Evangelium verkündet und so ist das Evangelium weitergekommen. Wisst ihr, wenn wir die Bibel glaubend, mit gläubigem Herzen lesen, dann werden wir wirklich, ich weiß gar nicht, wo dieser Ausspruch herkommt, aber ich habe ihn schon, seit ich Christus eigentlich nachfolge, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Auch auf krummen menschlichen Linien schreibt Gott gerade. Und auch Jakobus 5, 13 bis 15, gibt uns Klarheit darüber, dass Gott wirklich immer einen Ausweg hat und dass, wer Gott vertraut, es besser wird. Wenn wir einmal schauen, Jakobus 5, 13 bis 15. Leidet jemand von euch, wichtig ist hier auch zu Unrecht. Es gibt manchmal auch, dass wir leiden und es ist rechtens. Sünde hat oft Konsequenzen. Aber wenn es zu Unrecht ist, es geht ja hier um das Verhältnis zu Christus und das Christuszeugnis. Wenn jemand von euch Unrecht leidet, er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Aha, er soll Psalmen singen. Versteht ihr? Auch das gehört zusammen. Denn es ist ja so, wenn wir wirklich in Schwierigkeiten sind, doch, dann lernen wir beten, das tun wir. Aber was ist, wenn wir Wunder erfahren, wenn wir Positives erfahren, wo Gott uns Freude schenkt, singen wir da auch wirklich Loblieder und Psalmen? Oder sagen wir vielleicht auch, danke Herr, und wir freuen uns dann weiter an der Sache und fangen das eigene Schulterklopfen an? Das ist ganz wichtig. Gott in der Not, dürfen wir ihn ansprechen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Aber auch Psalmen und Loblieder und Dankeslieder singen, wenn Gott eingegriffen hat und wenn es gut gegangen ist, das wollen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben. Steht ja im Namen des Herrn. Christus wird es anvertraut. Nicht die Ältesten haben hier die Macht, sondern es ist Christus. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Seht ihr, das ist die Grundlage, die wir hier wirklich haben, was es auch bedeutet, aus Dingen errettet zu werden und die Hilfe des Herrn zu erfahren. Wie er es macht, wollen wir ihn überlassen, aber er tut es. Am Ende eines jeden Geschehens wird für den wahrhaft Christusgläubigen als Ergebnis die Erkenntnis stehen, dass er auch seinen Herrn durch Not verherrlichen wird und dass er seinem Herrn dadurch wirklich nur noch näher gekommen ist. Der Herr selbst wird nach Jakobus 5 einen Ausgang schenken, der das betroffene Gotteskind stärken wird, es stärker macht und es noch stärker an ihn bindet. Auch wenn nicht immer sofort am Ende das Ergebnis steht, was wir uns erbitten oder was wir uns als Menschen wünschen. Not bedeutet allgemein für ein wahrhaftiges Kind Gottes jedoch auch, dass sie mit den immer größeren Veränderungen in Bezug auf die Ablehnung Gottes und seines Wortes und den allgemeinen Zuständen auf der Erde immer schwieriger zurechtkommen und sie sich daher sehnlichst wünschen, mit ihrem Herrn in der Ewigkeit vereint zu sein. Diese Gedanken, ihr Lieben, ist keine Sünde. Wenn wir einfach sagen, was hier auf der Erde passiert, das wird für uns immer unerträglicher und wir sehnen uns danach, wirklich auch in der Ewigkeit zu sein. Schaut mal, 1. Korinther 10,13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist ein sehr mutmachendes Wort. 1. Petrus 5,10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Versteht ihr, auch das ist oftmals etwas, die Menschen versuchen uns wirklich damit etwas Böses zuzufügen, diese Welt. Und Gott gebraucht es dann bei einem wahrhaftigen Gotteskind im Herzen, nicht um es zu zerstören, was die Welt oft will, sondern er gebraucht es dann dazu, er schreibt auf diesen krummen Linien gerade, er wird uns dadurch zubereiten, wofür? Für die Ewigkeit und auch für ein noch kräftigeres Zeugnis auf dieser Erde. Er wird uns festigen, manifestieren in der Beziehung zu ihm. Er wird uns stärken, das heißt wirklich auch aufrichten, und er wird uns gründen, dass wir wirklich sehen, unser ganzes Hab und Gut ist Christus. Wir hatten nun als ersten Punkt die Vorbildlichkeit des Apostels für seinen geistlichen Sohn Timotheus in der Christusnachfolge und was es bedeutet, Christ zu sein und dass wir eben darauf achten, wem wir als Vorbild haben und worin wir ihn uns als Vorbild nehmen. Und der zweite und letzte Punkt dieser Predigt ist nun die notwendige Treue zur Schrift und ihre Auswirkungen. Paulus schreibt Timotheus in Vers 14, du weißt, von wem und vor allem, was du gelernt hast. Er wurde zwar wie wir, oder teilweise wie wir, von Kindesbeinen an in den Schriften des Alten Testamentes unterwiesen, der Timotheus, doch den richtigen geistlichen Schliff, sage ich einmal, die Ausbildung zum Prediger und Gemeindeleiter, hat Timotheus von Paulus erfahren und der wiederum unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Und das ist so enorm wichtig, ihr Lieben, dass auch wir wissen, von wem und was wir an uns heranlassen. Paulus hatte seine Berufung durch Christus persönlich erhalten. Und durch die Führung von Gottes Geist hat er seine Erfahrungen gemacht, die guten und die schmerzlichen. Und deshalb erinnert er Timotheus auch daran, von wem er gelernt hat. Das heißt, in diesem Fall, von wem Timotheus gelernt hat, nämlich von Paulus, der wiederum persönlich von Christus angeleitet wurde und durch den Geist geführt wurde. Da kann niemand von vermeintlichen Übersetzungsfehlern sprechen oder sagen, dass nur etwas eine persönliche Meinung von Paulus gewesen wäre, selbst in Bezug auf knifflige Fragen wie die Frauenfrage und so weiter. Da wird ja oft unterstellt, ja, das war Paulus persönliches Anliegen. Nein, das ist Gottes Anliegen und er hat es Paulus aufgetragen, so zu schreiben. Und natürlich gibt Gott bis heute seinem Geist in die Prediger hinein, aber er lässt uns auch Freiräume, sein Wort geisterfüllt auszulegen, auf bestimmte Situationen konkret anzuwenden. Das ist so und das war bei Paulus nicht anders. Und da können Ausleger nicht sagen, ja, aber die Frauenfrage, das war seine eigene Überzeugung. Das funktioniert nicht. Paulus und auch die anderen Apostel waren sich dessen gewiss, dass nach ihrem Abruf in die Ewigkeit der Satan ganz schnell versuchen würde, das reine Wort Gottes, welches sie vom Herrn selbst empfangen hatten, durch menschliche Lehre und durch Überbetonung auch einiger Gaben zu verfälschen, indessen jedoch wirklich in seiner Auswirkung dadurch zu schwächen. Denn das ist die große Gefahr, ihr Lieben. Da, wo Menschen, wo Theologen, wo Bibelausleger anfangen, das Wort Gottes zu verbiegen, da verliert es seine Kraft. Das dürfen wir nicht tun. Natürlich wird es immer so sein, dass es an einigen Punkten andere Erkenntnisstände gibt. Ich hoffe nicht, dass es nachher 10, 20, 30 sind, aber es gibt ja da die bekannten 3, 4, 5 Punkte, wo es schon mal einen anderen Erkenntnisstand geben kann. Aber im letzten Leitungskreis, da haben wir schon einige Themen, die uns sehr angeregt haben, würde ich mal sagen, miteinander besprochen. Aber ein Punkt, der war für mich der wichtigste an diesem ganzen Abend, wobei alles andere, Brüder, nicht unwichtig war, aber dieser Punkt war für mich der wichtigste, dass wir nämlich gemeinsam uns darüber ausgetauscht haben und die Entscheidung getroffen haben, wir wollen uns häufiger treffen und auch noch mehr Brüder in diese Treffen mit einbeziehen. Warum? Weil wir so gerne feiern? Nein, um vielleicht auch bei vermeintlich verschiedenen Erkenntnisständen im Gebet und durch die Gemeinschaft und im Studium des Wortes Gottes zu immer mehr Übereinstimmung zu gelangen. Das ist wichtig. Und schon den Vorsatz, dass wir das möchten, der wird nicht ungesegnet bleiben. Wir sehen leider durch die Jahrhunderte hindurch und ganz besonders wieder in unserer Zeit, dass es dem Satan recht gut gelungen ist, jedoch nicht ohne dem Wissen bzw. der Zustimmung unseres allmächtigen Herrn und Gottes, hier Unfrieden in die Gemeinde Gottes hineinzutragen und eben zu Streitgesprächen, zu Streitereien, zu Spaltungen zu kommen. Aber wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen das nicht zulassen. Gott hat es allerdings zur Strafe und zur Züchtigung der Menschheit zugelassen, dass sie selber, Gott immer wieder fordert er die Menschen auf, lest mein Wort, lest das Wort Gottes. Und ich kann euch das auch immer nur wieder sagen, hier in der Gemeinde. Ich würde es sehr begrüßen, wenn jeder seine Bibel dabei hat. Und wenn jeder nicht nur den Predigttext mitliest, sondern auch immer wieder sich davon überzeugt, dass der hier steht und das Wort Gottes verkündigt und auslegt, auch wirklich bei der Schrift bleibt und nicht zu sehr in seine eigenen Gedanken und Wünsche abgleitet. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Habt eure Bibeln dabei, lest mit, lasst euch von Gott wirklich auch bestätigen, ja, es ist Christus, den wir hören und nicht der Verkündiger, der da oben steht. Und deswegen ist es so wichtig, und Paulus schreibt es Timotheus, dass es so wichtig ist, dass er und somit alle wahrhaftigen Christen sich zurückbesinnen auf den Ursprung, die Wahrhaftigkeit, die Reinheit der gesamten Bibel, ohne davon auch nur einen einzigen Buchstaben in Frage zu stellen. Das ist es, was immer wieder geschieht. Sollte Gott gesagt haben, das war schon die Urfrage des Satans. Stimmt das wirklich alles, was in den Büchern steht? Ja, es stimmt. Jeder einzelne Buchstabe, jedes Komma, jeder Punkt stimmt und ist die Wahrheit. Sie ist irrtumslos und absolut fehlerfrei. Und lasst es bitte nicht zu, dass der Satan Zweifel in euer Herz sieht in Bezug auf die Wahrhaftigkeit der Schrift. Aber das Ganze ist leider schon so weit fortgeschritten, dass nicht nur bei der Welt, sondern oft auch bei vermeintlich bibeltreuen Gemeinden wird angefangen, das Wort Gottes an einigen Stellen zu verbiegen, dass es zu bestimmten Lebenseinstellungen, weltlichen Begierden oder menschlichen Traditionen passt. Aber das Ergebnis davon wird kein geistliches Wachstum sein, sondern geistlicher Rückgang. Und auch das erleben wir vielfältig, ihr Lieben. Das ist sehr traurig, aber es ist eine Tatsache. Wo an dem Wort Gottes herumgebogen wird, wo es in Frage gestellt wird, wo es verbessert wird. Manche meinten ja, das Wort Gottes, des allmächtigen Gottes, verbessern zu können. Aber wo das geschieht, verliert das Wort seine reinigende, seine zurechtweisende, seine tröstende, seine ermutigende, seine überwindende und rettende Kraft, weil es nicht mehr reines Wort Gottes ist, sondern zu einem schädlichen und gefährlichen menschlichen Gemisch geworden ist. Das, ihr Lieben, und nur das ist einer der Hauptgründe dafür, warum weltweit gesehen auch nur noch so wenige Menschen zum wahrhaftigen Glauben an Jesus Christus durchdringen und auch bis zum Ende trotz vielfacher Verfolgung und Martyriums in der zentrierten und ernsthaften Christusnachfolge bleiben. Versteht ihr, das ist der Grund, die Verbiegung, die Verseuchung des Wortes Gottes, dass so wenige Menschen zum Glauben kommen und auf der anderen Seite, dass Menschen, die eine wirkliche Hingabe zu Christus hatten, nicht mehr in der gesunden Lehre geführt werden, sondern in einer kranken Lehre und sie dadurch auch zurückfallen bzw. durcheinander geraten. Versteht ihr, es gibt Menschen, die hatten einen festen Stand in Christus, aber durch eine menschenverbogene, giftige Lehre haben sie diesen festen Stand verloren. Sie sind wackelig geworden. Deswegen ist es so wichtig, sich auf die Schrift zu konzentrieren. Was steht da wirklich und nicht, was hätten wir gerne, dass da steht? Vers 16 unseres Textes sagt ausdrücklich, alle Schrift. Alle Schrift. Was Bibelkritiker und liberale Christen nun gern machen, ist, dass sie sagen, das Neue Testament war bei Abfassung der apostolischen Briefe noch gar nicht verfasst und insofern würde Paulus Timotheus lediglich auf das Alte Testament hinweisen. Das ist eine Lüge. Solche Aussagen kann ich nicht anders bezeichnen als an den Haaren herbeigezogen. Wenn es heißt, alle Schrift, dann hat der lebendige Gott, der Allwissende, der Allmächtige und Allgegenwärtige Gott, in seiner Voraussicht selbstverständlich auch die zu dieser Zeit noch nicht verfassten Evangelien und apostolischen Briefe eingeschlossen. Und deswegen noch einmal, nicht nur Teile, sondern alle 66 Bücher der Bibel des Alten und Neuen Testamentes bedeuten alle Schrift. 2. Petrus 3, 15. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch wir in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten, das heißt die gottesfernen Menschen, verdrehen. Oder die, die nicht mehr rein bei der Schrift geblieben sind. Sie fangen an, das zu verdrehen. Wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ist es nicht mehr zum Segen, sondern wer die Schrift verdreht, dem wird es zum Fluch. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, warum können wir in die Zukunft schauen? Nein, weil Gott es uns sagt in seinem Wort und die Generation, die lebt, da sagt es, ich habe es euch vorher geschrieben, dass ihr es wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand dadurch verliert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die wörtliche Übersetzung aus dem Urtext, die zeigt das noch viel deutlicher. Da heißt es, von Gott ausgeatmet oder von Gott gehaucht. Also wirklich persönlich von Gott. Oft hat Gott in der Vergangenheit seinen Propheten sein Wort exakt, persönlich gesagt oder vorgegeben, so wie zum Beispiel in Jeremia 1, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ganz klar. Doch ebenso häufig benutzte er ihren Verstand, ihren Wortschatz und ihre Erfahrungen, die sie seinem Willen gemäß machen sollten, um sein eigenes, vollkommenes und unfehlbares und irrtumsloses Wort zu verkünden. Schauen wir auch noch mal kurz zwei Stellen an. 1. Thessalonicher 2, 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Die Welt nimmt es nicht an und versteht es auch nicht. Aber wenn du wahrhaftig gläubig bist, dann wirst du das verstehen. Und der Geist Gottes wird dir auch zeigen, das ist das Wort Gottes, vom Geist inspiriert, oder das ist menschliches Gedusel. Aber da müsst ihr aufpassen. beten darum, ringen, eure Bibel dabei haben. Gott, aber ich habe auch noch eine zweite Stelle, 2. Petrus 1, 20, 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Deutlicher geht es doch nicht. Gott identifiziert sich so sehr mit seinem Wort, dass er selbst spricht, wenn die Schrift spricht. Und das, ihr Lieben, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir sprechen von Inspiration der Schrift. Aber wir haben hier gerade gesehen, dass alle Autoren der Bibel sind vom Heiligen Geist geleitet worden. Sie sind es nicht, die inspirieren. Denn alle Apostel und alle Diener Gottes, die jemals auf der Erde gelebt haben, haben ihren Dienst getan und wurden sie abgerufen. Und wenn sie die Inspiration gewesen wären, dann würde das Wort Gottes heute keine Kraft mehr haben. Das Wort ist die Inspiration. Das Wort ist es, was errettet, was überzeugt, was zurechtweist, was tröstet, was ermahnt. Es ist immer das Wort. Gott ist das Wort. Christus sagt, ich bin das Wort. Also die Schrift ist die Inspiration und kein Ausleger. Egal, auch die Apostel nicht. Die Schrift ist die Inspiration. Wenn wir einmal schauen, Römer 9, 17. Hier sehen wir, schaut mal, die Schrift sagt zum Pharao. Gott ist das Wort, die Schrift. Die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Die Schrift ist inspiriert, es ist Gott. Deswegen sprechen wir Christen von lebendigen Buchstaben und nicht von irgendwelchen toten Büchern, die man 10-mal liest und dann, okay, ich weiß alles. Wir haben ja hier immer dieses Phänomen, nenne ich das, gehabt, dass Daniel und ich an 2 Sonntagen nacheinander denselben Predigtext genommen hatten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da durcheinander war oder Daniel, auf jeden Fall. Und es waren 2 grundverschiedene Predigten, weil es die Schrift ist, die inspiriert und nicht Daniel oder Rally. Galater 3, 8, da es nun die Schrift voraussah. Versteht ihr, das ist Gott, die Schrift ist Gott, er redet dadurch mit dir. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Die Schrift ist die Inspiration. Und deswegen, alle Schrift ist nützlich, ganz kurz noch, zur Belehrung. Das bedeutet, die von Gott durch den Heiligen Geist gewirkte Unterweisung eines wahrhaft christusgläubigen Menschen in den Büchern des Alten wie im Neuen Testament, eben der ganzen Schrift. Apostelgeschichte 20, 20 und 27. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss verkündet. Das heißt, alles, nicht nur einiges oder Bruchteile, alles, die gesamte Schrift. Galater 3, 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinen Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern den Samen als von einem. Und deinen Samen, und dieser ist Christus. Und dann noch eine dritte Stelle. 1. Johannes 2, 24 und 27. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und die Salbung, das heißt die Gabe des Heiligen Geistes, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung, also der Geist Gottes, selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das ist ganz, ganz eindeutig. Der gesamte Inhalt der Bibel bildet die zusammengefasste und vollständige Gesamtheit in Bezug auf den Willen Gottes, seinen individuellen Weg mit dem einzelnen Menschen, also mit dir und mir, sowie mit Israel und mit seiner gesamten, weltweiten, universellen Gemeinde. Aber darüber hinaus, ihr Lieben, mit der gesamten Schöpfung. Wir haben im Glaubensgrundkurs einmal darüber gesprochen, wenn wir davon lesen, auch die Schöpfung preist dich. Was bedeutet das? Die Schöpfung? Sprechen die Planeten und so weiter? Nein. Aber die Schöpfung preist Gott, wenn ihr zum Beispiel ein kleines Vögelchen nimmt. Ich bin jetzt kein Ornithologe, oder wie heißen die, glaube ich, Ornithologen? Ja. Aber wenn ein Vögelchen sein Liedchen singt, das singt es nicht einfach, keine Ahnung, es singt dieses Lied, um Gott damit zu preisen. Gott hat es so angelegt. Auch die ganze Schöpfung lobt und preist Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir uns nicht verbieten lassen, Gott zu loben in den Liedern. Wobei ich glaube nicht, dass es hier einen gibt, der so schön singen kann, meinetwegen wie ein Rotkehlchen. Aber wir sollen Gott preisen. Und das gilt auch für die, für mich, die vielleicht eher wie ein Specht klopfen, aber auch wir dürfen Gott preisen mit unseren Stimmen. Alle Schrift ist nützlich zur Überführung. Das Wort Gottes ist unbedingt notwendig für uns, weil es uns zum Beispiel wegen falschen Verhaltens oder falschen Erkenntnissen zurechtweist. Die Bibel deckt Sünde schonungslos auf und gegen die Sünde können wir nur vorgehen mit aufrichtiger Buße und einem vollständigen Bekenntnis, denn Gott sieht alles und ihm entgeht nichts. Wie kindisch ist es doch, von erwachsenen Menschen zu glauben, dass Gott auch nur das Geringste entgehen würde. Schaut mal. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf, steht hier steht nicht extra kein Mensch, sondern Geschöpf, alles was geschaffen ist. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Versteht ihr, das ist auf der einen Seite für den einen vielleicht ein bisschen beängstigend, dass er sagt, ich kann Gott ja gar nichts verheimlichen. Auf der anderen Seite ist es so erlösend zu wissen, der Herr weiß alles. Auch wenn Menschen uns manchmal völlig missverstehen oder falsch verstehen, der Herr sieht die Wahrheit. Alle Schrift ist Nütze zur Zurechtweisung. Zurechtweisung bedeutet aus dem Griechischen übersetzt die Wiederherstellung einer Sache oder einer Person in ihren ursprünglichen Zustand. Geistlich muss es dahin angewendet werden, dass ein Mensch, der von Gottes Weg und Wort abgekommen ist, geholfen wird, wieder auf die geistlichen Beine zu kommen, sodass er wieder zurückfindet zu den Prinzipien und Maßstäben der Bibel. Weniger verurteilen, sondern liebevoll auf der Grundlage der Bibel zurechtweisen, wird auch von uns als wahrhaftige Kinder Gottes verlangt in der Schrift, ausdrücklich. Die Bibel tadelt zum Beispiel nicht nur falsches Verhalten, sondern, und hier unterscheidet sich die Bibel von allen anderen Büchern, die Bibel tadelt nicht nur falsches Verhalten oder Sünde, sondern sie zeigt auch immer den Weg zurück zu einem gottesfürchtigen Leben. Das kann nur die Schrift. Kein Mensch kann dich wieder zurückbringen in die Nähe des Herrn. Aber die inspirierte Schrift, Gottes Wort, bringt dich zurück in die Nähe Gottes. Schaut mal, Psalm 119, 9 bis 11. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Bibel zeigt immer wieder den Weg zurück. Und selbst wenn du bei den Schweinen haust zur Zeit, wir wissen den verlorenen Sohn, der so weit, erst Saus und Braus und dann bei den Schweinen. Also größer kann, glaube ich, niemand stürzen oder fallen. Wer weiß, wenn wir ihm begegnet wären, dass wir vielleicht noch gesagt hätten, bist zu Recht da. Menschlich gesehen war er wohl auch zu Recht da. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Was lesen wir? Übrigens waren es zwei verlorene Söhne. Es war nicht nur der eine, die waren beide verloren. Aber ich rede jetzt über den, der bei den Schweinen war. Als er noch von Ferne war, Das heißt, Gott hat ihn nie aus den Augen verlassen. Da sah Gott ihn schon. Gott verliert dich nie aus den Augen. Du bist immer in seinem Fokus. Und als er noch von Ferne war, hat Gott ihn gesehen. Und als er kam, da war nicht nur erstmal Tadel und Prügel und scharfe Zurechtweisung und sonst was. Nein, sondern es war eine liebevolle Umarmung. Es war, man sollte ihn baden, beziehungsweise ein neues Kleid anziehen. Da interpretiere ich jetzt mal hinein, dass er dann auch gebadet hat. Und weil Schweinegeruch und neues Kleid, das passt irgendwie auch nicht. Nehme ich jetzt mal diesen logischen geistigen Schluss, dass er sich zumindest mit Wasser gewaschen hat. Aber dann steckt ihm einen Ring an seinem Finger. Das war das Zeichen, du bist in die volle Sohnschaft wieder aufgenommen. Du bist jetzt nicht ein Sohn zweiter Klasse. Und so ist es bei Gott. Wenn du auf Abwege geraten bist oder wenn du bei den Schweinen haust, komm zurück, Gottes Haus ist offen. Und er nimmt dich an bei wahrhaftiger Buße und du bist kein Kind zweiter Klasse. Du bist wieder Gottes richtiges Kind, voller Erbe, dessen Erbe im Himmel auf ihn wartet, dessen Wohnung dort bereitet ist. Komm zurück, wenn du mittlerweile dich weit von Gott entfernt hast oder vielleicht schon bei den Schweinen haust. Alle Schrift ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Im Urtext, im Griechischen, steht hier sinngemäß die Unterweisung eines Kindes. Die gesamte Bibel bietet grundsätzlich allen Menschen, aber allen voran selbstverständlich den wiedergeborenen Kindern Gottes, eine Art Unterricht und Unterweisung in gottesfürchtigem Verhalten durch den Glauben und durch den Geist Gottes gewirkt und dass wir wirklich ein Leben in der Heiligung führen können. Das bedeutet dieses, alle Schrift ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Auch dazu schauen wir uns noch mal kurz zwei Stellen an. Apostelgeschichte 20, 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Auch hier lesen wir wieder das Wort. Die Schrift ist Gott, wenn er redet, das inspirierte Wort. 1. Petrus 2, 1-2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und Verleumdungen. Wir wollen noch einmal betonen, Petrus spricht das hier nicht zu Weltmenschen. Er sagt das hier zu Menschen, die Christus bekennen. Wenn wir da Anfechtung haben oder gefallen sind, legt es ab. Vor dem Kreuz, vor Christus. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch der Kuh? Nein, des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Steht ihr? Wachstum nur durch das Wort Gottes. Wachstum nur durch das Wort Gottes. Liest du nicht die Bibel, hast du keine Gemeinschaft, hörst du keine Predigt, wirst du nicht wachsen. Und schließlich, dann komme ich auch zum Schluss, ihr Lieben, ich bin schon wieder über die Zeit. Alle Schrift ist nützlich, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, ausgerüstet. Wir sehen also, die Schrift rüstet aus. Hier spricht Paulus davon, dass der Mensch alles, wozu er von Gott berufen wird, also der gläubige Mensch, wir könnten auch sagen, wozu er in den Dienst gestellt wird und um Gottes Willen zu erkennen und letztlich auch auszuführen. Dazu dient die gesamte Schrift ebenfalls. Er wird durch das Lesen der Schrift sozusagen ausgerüstet und befähigt, alle Anforderungen eines gottesfürchtigen und würdigen Dienstes, wie immer dieser Dienst auch aussehen mag, gleichzeitig auch ein christuszentriertes Leben führen zu können. Eine letzte Stelle, Philipper 4, 11-13. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. War 13, ja, genau. Ich habe eben schon wieder Vers 14 gesehen. Also die Schrift ist nützlich, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet wird zu jedem guten Werk, zugerüstet. Und dazu gehören eben auch die verschiedenen Situationen im Leben, die verschiedenen Dinge, die in unser Leben hineintreten. Paulus hat das alles kennengelernt, aber wurde er zubereitet, um Christus noch näher zu sein. Sich genau zu wissen, ich bin allein abhängig von Gott, niemals von Menschen. Und das ist auch, was für uns immer wieder gilt. Wir, egal was draußen passiert oder angeordnet wird, wir sind nicht von Menschen abhängig, sondern allein von unserem Herrn. Allein von unserem Herrn. Achten wir also darauf, ihr Lieben, dass Christus unser Vorbild ist. Und da, wo wir doch auch einmal Menschen, auf das Vorbild eines Menschen schauen, wollen wir zuerst dann auch darauf achten und bedenken, dass dieser Mensch ein klares und glaubwürdiges Christuszeugnis hat, ähnlich wie das des Apostels Paulus. Und für uns sollte außerdem absolut klar sein, dass wenn die Bibel von aller Schrift, wenn in der Bibel von aller Schrift die Rede ist, dass das die gesamte Schrift, also der gesamte Inhalt, Altes wie Neues Testament mit einbezieht. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir loben dich, Herr, wir preisen dich, wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und nur dein Wort, Herr, ist inspiriert. Kein Mensch, sondern nur dein Wort ist inspiriert. Und danke, Herr, dass du uns dein heiliges, dein wahrhaftiges, dein ewiges Wort gegeben hast. Dass wir uns nicht nur daran immer und in jeder Lebenssituation orientieren können, nein, sogar Wegweisung und Lebensführung finden. Danke, dass du es bist, der selbst in diesem Wort sich uns offenbart und mit uns reden will, Herr. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Und bitte schenk uns doch auch die Gnade, dass dein Wort uns immer mehr zurüstet für die Unannehmlichkeiten, für die Not, vielleicht für das Leid, was irgendwo noch in der Zukunft auf uns wartet. Hilf uns, Herr, dass auch das uns dir dann nur noch näher bringen wird und wir uns gewiss sein dürfen. Du bist alle Tage bei uns, bis du wiederkommst, um deine Gemeinde zu erlösen und sie zu sich in deine Herrlichkeit zu holen. Großer Herr und Heiland, wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an, den Vater, den Sohn im Heiligen Geist. Amen.